Wilde Tiere und eindrucksvolle Landschaften. Kangaroo Island ist ein wahres Naturparadies und wird als Galapagos Australiens bezeichnet. Dorthin nehmen wir Sie jetzt gleich mit. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Die Insel liegt 16 Kilometer vom südaustralischen Festland entfernt, ist etwas größer als Mallorca und hat vieles zu bieten. Kängurus, Koalas und Stacheltiere aus der Urzeit, beeindruckende Steinformationen, weißer Sandstrand und eine dramatische Felsenküste. Als 2019 und 2020 verheerende Buschbrände zwei Drittel der Insel verwüsteten, schien das Naturwunder in Gefahr. Die Bilder toter Wildtiere gingen um die Welt. Doch die Arche Noah Down Under hat sich bemerkenswert schnell erholt. Saskia Guntermann und Michael Marek haben die Insel besucht.
Gregor's Road, mitten auf Kangaroo Island. Bodennebel wabert durch den Busch. Das Krächzen und Kreischen eines Braunkopf-Rabenkakadu-Paares ist zu hören. Erste Sonnenstrahlen brechen durch die Eukalyptusbäume. Der Herbst Down Under geht zu Ende. Die Nacht war ziemlich kalt, doch jetzt sind es angenehme 20 Grad Celsius. Der Geländewagen donnert über die schnurgerade, aber wellige, staubrote Piste. Greg Wickham wartet am Postamt mitten im Nirgendwo.
Viele Leute sind etwas überrascht, wenn sie unser Postamt sehen und sich ein großes Gebäude mit einem Schalter und freundlichen Angestellten vorstellen, die fragen, wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie vielleicht ein paar Briefmarken haben?
Doch nichts von alledem. Stattdessen stehen am Pistenwegesrand alte Kühlschränke, Wäschetrockner und Vogelhäuser, die den Farmern als Postkästen dienen für die Roadside Delivery, die Straßenrandzustellung, wie Greg Wickham mit einem verschmitzten Lächeln erklärt. Mit seinem dunkelbraunen Bushhat entspricht er ganz dem Bild eines Aussie, wie die Australier liebevoll genannt werden. Plötzlich bewegt sich etwas unter seinem Flanellhemd und kleine, spitze Ohren sind zu sehen.
Ich war letzte Nacht mit dem Auto unterwegs und habe ein angefahrenes Wallaby-Weibchen tot auf der Straße gefunden. In der Dunkelheit ist es für Tiere immer gefährlich, weil sie vom Scheinwerferlicht angezogen werden. Wir schauen immer nach, ob alles in Ordnung ist. Und im Beutel des Weibchens war ein kleines Junges, also habe ich es mit nach Hause genommen. Dort sind wir mit allem ausgerüstet, um die Tiere zu versorgen. Das haben wir schon mehrere Male gemacht.
Greg Wickham ist auf Kangaroo Island aufgewachsen, hat Ökologie, Biologie und Naturschutz studiert und jahrelang als Ranger im Nationalpark gearbeitet. Roadkill ist nicht nur auf Kangaroo Island allgegenwärtig, sondern in ganz Australien. Allmorgendlich liegen am Straßenrand verendete Kängurus, Possums und Wombats, die in der Nacht von Autos überfahren wurden. Offizielle Statistiken gibt es nicht, aber die Opfer der automobilen Zivilisation sind beträchtlich, selbst hier nur 3000 Kilometer von der Antarktis entfernt.
My kids are now 26, 23 and the Wallaby, who's the newest kid.
Meine Kinder sind jetzt 26 und 23 Jahre alt und das ist unser neues Kind. Ich werde jetzt für 4 Monate Mutter Wallaby spielen. Danach beginnen die kleinen Kängurus unabhängig zu werden. Und das ist dann auch der beste Zeitpunkt, um unseren Kleinen freizulassen, damit er den Weg in die Gemeinschaft der Kängurus findet. Wenn wir ihn zu lange behalten und dann freilassen, ist er nicht an die Sozialstrukturen gewöhnt und kann sich nicht in Hierarchien eingliedern.
All the hierarchy has already been established and it doesn't fit in.
Wickham blickt von einer kleinen Anhöhe über den Flinders Chase National Park, wo die Buschfeuer 2019 begonnen hatten. Heute gibt es kaum noch Spuren des Infernos, das zwei Drittel der Insel verwüstete. Hier und da ragt ein kohlrabenschwarzer Baumstamm wie ein Mahnmal in die Höhe. Grünes Buschwerk breitet sich bis zum Horizont aus. Känguru-Akazien mit gelben Blütenbällchen duften intensiv. Auf den Wiesen grasen Merino-Schafe, Kängurus hoppeln im Gebüsch. Bunte Wellensittiche flattern umher, der Himmel strahlt herbstblau. Eine beeindruckende Artenvielfalt. Eukalyptusgeruch erfüllt die Luft, der wilde Bienen anlockt und den Inselbewohnern einen besonderen Exportartikel beschert, würzigen Honig. Die Ende des 19. Jahrhunderts eingeführten Bienenvölker sind die einzigen auf der Känguru-Insel.
Die ligurische Biene stammt aus Norditalien, genauer gesagt aus der Region Ligurien. Sie wurde nach Kangaroo Island gebracht, da sie als eine ruhige, sanfte und fleißige Bienenart bekannt ist. Zudem ähnelt das Klima auf Kangaroo Island stark dem in Norditalien.
Peter Davis war einer der ersten Biohonigproduzenten auf der Insel. Mit seinem Unternehmen Island Beehive produziert er jährlich bis zu 90 Tonnen Honig. Über die ganze Insel verteilt stellt Davis über 800 Bienenstöcke auf, je nach Flora und Jahreszeit. Kangaroo Island ist das älteste Bienenschutzgebiet der Welt, erzählt Davis stolz. Dank der Insellage, 16 Kilometer vor der australischen Festlandsküste, sind die Honigbienen vor Krankheiten und der Kreuzung mit anderen Bienenrassen geschützt. Dadurch gilt die ligurische Biene hier auf Kangaroo Island als die reinste Art weltweit und ihre Produktivität wird von den Honigproduzenten außerordentlich geschätzt. Kangaroo Island ist eine Arche für Australiens Flora und Fauna. Schon 1906 entstand im Nordwesten der Insel das erste Schutzgebiet. Nach mehreren Erweiterungen wurde es 1972 zum Flinders Chase National Park. Dutzende auf dem Festland gefährdete Tierarten wurden hierher gebracht, darunter auch die Koalas.
We are in the middle of a lot of farmland, but to look around us with this red dirt road.
Wir sind umgeben von Farmland, aber wenn wir uns auf dieser roten Schotterpiste umsehen, dann gibt es eine lange Reihe von Eukalyptusbäumen. Die Koalas lieben es, ihre Blätter zu fressen.
Long lines of mainly eucalyptus trees, and above us, these trees are delicious for fressen die Blätter, eating the leaves for our friends the koalas.
Doch Anfang 2020 herrschte hier Stille, die Stille nach der Katastrophe. Häuser und Farmland brannten, auch die Tier- und Pflanzenwelt der Insel litt enorm, vor allem die sich langsam bewegenden Koalas konnten dem Feuer nicht entkommen. Jetzt hängen die Beutelbeeren wieder in den Eukalypten. Es gab immense Anstrengungen, ihren Lebensraum wiederherzustellen. Dabei gehören Busch- und Waldbrände zu Kangaroo Island und Australien wie das Amen in der Kirche. Manche Pflanzenarten wie die Eukalypten haben sich evolutionär so stark daran angepasst, dass sie die Flammen für ihre Vermehrung sogar benötigen, erklärt Greg Wickham. Koalas, so süß sie wirken, sind für manche Leute auf der Insel eine Plage, weil sie mehrere Kilo Blätter am Tag vertilgen. Und Wickham deutet auf kahlgefressene Bäume.
The cute factor for koalas. I read a really interesting analysis by a psychologist.
Zum Niedlichkeitsfaktor der Koalas habe ich eine interessante Analyse eines Psychologen gelesen. Die Emotionen, die die Tiere bei uns Menschen auslösen, sind im Kindchenschema begründet. Das Verhältnis von Kopf zu Körper entspricht dem eines Kindes. Ebenso die kurzen Arme und die Position der Augen im Kopf. Das ist also etwas tief im Menschen Verwurzeltes, nichts Bewusstes. Menschen aus vielen Kulturen der Welt sagen, wenn sie die Koalas sehen, oh wie niedlich, oh wie süß.
I've heard that in I don't know how many different languages where people first time they see a koala, oh süß, you know.
In den 1920er Jahren wurden Koalas auf Kangaroo Island angesiedelt, um sie vor der Modeindustrie zu schützen. Damals waren exotische Pelze sehr beliebt, doch niemand hätte bewusst Koala-Fell getragen, zumindest dachte man das. Stattdessen wurde in der Werbung australisches Chinchilla-Fell gepriesen, ein Euphemismus für Koala-Fell, um den Ursprung des Pelzes zu verschleiern, denn Chinchillas leben gar nicht in Australien. Die Zahl getöteter Koalas war erschreckend hoch. Allein 1924 wurden 2 Millionen Koala-Felle exportiert. Dies alarmierte Naturschützer, die sich um das Überleben der Koalas auf dem Festland sorgten. Um sie zu retten, brachte die australische Regierung die Beuteltiere auf das eukalyptusreiche Kangaroo Island.
Australier sind dafür bekannt, viel und gerne zu trinken. Das hängt teilweise mit der Geschichte Australiens zusammen. Das Land war britische Strafkolonie, wurde von den Häftlingen und Siedlern gegründet, die hierher kamen. Auch die Briten sind ja für ihren Alkoholkonsum bekannt. Das hat sich auf unsere Kultur übertragen, bis heute. Deshalb neigt man gern dem Alkohol zu.
I reckon a fair few people have got it under their belt. Yeah, absolutely. Absolutely.
Rebecca Nyman muss es wissen. Schließlich arbeitet sie für Kangaroo Island Spirits. Die Destillerie ist bekannt für ihren Gin, der aus Bubiyala-Beeren, dem australischen Wacholder, gebrannt wird. Abgerundet wird der Gin mit wildem Anis und Fenchel, Zitronenmyrte, rosa Pfefferkörnern sowie Minze aus dem botanischen Garten der Destillerie. Kein Wunder, dass dieser Wild Gin zahlreiche Auszeichnungen gewinnen konnte, darunter bei den International Wine and Spirits Competition in London und die Spirits International Prestige Awards in Kalifornien. Worauf Rebecca Nyman besonders stolz ist, Kangaroo Island Spirits war eine der ersten Gin-Destillerien Australiens.
Ein Teil der Inspiration kam von den wild wachsenden Pflanzen, darunter die Bobiala-Beeren, dem einheimischen Wacholder. Gin ist in Australien so populär geworden, weil die Alkoholproduktions- und Vermarktungsgesetze geändert wurden. Dadurch konnten kleinere Boutique-Destillerien überhaupt erst entstehen, vor allem, weil sie schneller und mit weniger bürokratischem Aufwand produzieren können. Im Gegensatz zu Whisky, der einen jahrelangen Reifungsprozess benötigt, kann Gin in nur 8 Stunden hergestellt werden. Das bedeutet, die Leute haben sofort eine Einkommensquelle. Gin ist so beliebt, weil es diese kleinen Brennereien gibt. Man kann sie besuchen und sehen, wo und wie der Gin hier hergestellt wird. Alles ist greifbarer. Und offensichtlich schätzen die Leute das, anstatt den Gin einfach nur zu trinken.
People are enjoying it more because they get to appreciate it rather than just drink.
Vor einigen Jahren hat die kleine, preisgekrönte Destillerie einen ganz besonderen Gin produziert. Koala 48 war eine Referenz an die kleinen Inselbewohner, den Alkoholgehalt und die Anzahl verwendeter Kräuter. Die Wacholder-Spirituose ist längst ausverkauft. Die Beeren und der Inselgeist sind geblieben. Der Name Kangaroo Island geht auf den Briten Matthew Flinders zurück. Der Kapitän war Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag von König George III. Unterwegs. Flinders sollte die südliche Küste der Terra Australis erkunden und kartieren. Als Flinders das Eiland entdeckte, trafen er und seine Besatzung auf zahlreiche Kängurus, die sie nach Monaten ohne frisches Fleisch begeistert jagten und aßen. Aus diesem Grund nannten sie den Ort Känguru-Insel, erklärt der ehemalige Park Ranger Greg Wickham.
When Matthew Flinders came here in 1802,
als Matthew Flinders 1802 hierher kam, traf er keinen einzigen Menschen. Es gab keinen Rauch und keine kontrollierten Feuer, wie sie die australischen First Nations seit Jahrtausenden zum Fortbestand der Natur legen. Dann kamen die Walfänger und Seeleute nach Kangaroo Island. Sie entführten Aboriginal People Frauen vom 16 Kilometer entfernten Festland und brachten sie hierher.
Die Geschichte der Aboriginal People auf Kangaroo Island ist ebenso geheimnisumwittert wie tragisch, sagt Wickham. Vor 16.000 Jahren bewohnte die indigene Bevölkerung das Island. Damals gab es noch eine Landbrücke zwischen dem australischen Festland und Kangaroo Island. Heute weiß man, dass die Aboriginal People vor etwa 2.000 Jahren plötzlich verschwanden. Die europäischen Entdecker und Eroberer fanden ein menschenleeres Paradies.
Die Aboriginal People vom Festland nannten Kangaroo Island Carter. Der Begriff hat zwei verschiedene Bedeutungen. Entweder Ort der Frauen oder Ort der Toten. Ort der Frauen geht zurück auf gekidnappte Aboriginal People Frauen, die hierher gebracht wurden. Ort der Toten, weil sie nie wieder gesehen wurden.
Place of the dead, because they came here, we never saw them again.
Die Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples sind die großen Verlierer der Kolonialisierung, damals wie heute. Unterdrückung, Rassismus, sexuelle Ausbeutung, Zwangsadoptionen, soziale und kulturelle Entwurzelung waren die Folge nach der Ankunft der Weißen. Das bestätigt auch der junge Aboriginal Freddie Hill.
Back in those times, Australia for a black person wasn't a great place, right? So we weren't really recognized in that sense as being people.
Damals war Australien für Schwarze kein guter Ort. Wir wurden nicht einmal als Menschen anerkannt. In den 1960er und 70er Jahren waren meine Eltern die ersten First People, die in die westliche Zivilisation eingeführt wurden. Sie erhielten eine Ausbildung und übernahmen einen Teil des weißen Lebensstils. Ich gehöre zur zweiten Generation. Meine Familie wusste, dass Bildung das Wichtigste ist, wenn man in dieser Welt erfolgreich sein will.
I grew up in a family that knew if I needed to succeed in this world, education was the most important thing, right?
Freddie Hill hat Kunstgeschichte studiert und arbeitet in einer Galerie für indigene Malerei. Über ganz Australien verstreut gibt es solche Aboriginal Art Center. Diese Zentren wurden gegründet, um die Kunst der indigenen Bevölkerung zu unterstützen, zu vermarkten sowie den Künstlern und Künstlerinnen einen Lebensunterhalt zu sichern. Am bekanntesten ist die Punktmalerei oder auch Dot Painting genannt. Dabei werden Farbpunkte auf Leinwände, Holz oder andere Materialien aufgebracht, um komplexe Muster, Symbole und Geschichten zu schaffen. In ihrer Kunst thematisieren die Aboriginal Peoples ihre Kultur, ihre Umgebung, in der sie leben, ihre Traumzeitlegenden und ihre Schöpfungsmythen. All das findet sich in ihren Bildern wieder. Wobei die Sterne am Himmelsfirmament für alle Aboriginal Peoples besondere Bedeutung haben, wie Freddie Hill erklärt.
The stars, very important part to culture, right? You would utilize constellations, the same kind of constellations other cultures all over the world to see, to say seasonal indicators.
Die Sterne sind ein sehr wichtiger Teil unserer Kultur. Wir benutzten Sternbilder, übrigens dieselben wie in anderen Kulturen weltweit, als Wegweiser für die Jahreszeiten. In der westlichen Zivilisation zeigten sie beispielsweise den Bauern, wann es Zeit war, die Ernte einzuholen. Für die Aboriginal und Torres Strait Islander People symbolisierten die Sternbilder. Jetzt kommen diese oder jene Früchte. Vielleicht beginnt bald die Regenzeit. Außerdem stehen die Sterne für verstorbene, geliebte Menschen. Eine unserer Legenden, die wir mit euch teilen dürften, besagt, nach der Beerdigung eines geliebten Menschen steigt sein Geist in den Himmel auf. Dort sucht er sich einen freien Platz und entzündet entlang des Himmelsflusses ein Feuer. Die Sterne stehen also für die Feuer, die die Verstorbenen entfacht haben. Wenn ihr den wunderschönen Glanz der Milchstraße seht, zum Beispiel im Sternbild Schütze, dann ist das für uns der Rauch, der von den Feuern der Verstorbenen aufsteigt.
The beautiful glow of the Milky Way, the Sagittarius arm, this is now seen as the smoke that comes off those fires.
Knappe Autostunde vom Flinders National Park entfernt im Südosten der Insel wartet Mike McKelvey. Der Wissenschaftler beschäftigt sich sein halbes Leben mit Säugetieren. McKelvey ist eine Institution für den Schnabel- oder Ameisenigel.
I came here as a biologist and illustrator and I liked the community and I liked the landscape.
Ich kam als Biologe und Illustrator hierher, mochte die Landschaft und die kleine Gemeinde sofort. Die einheimischen Säugetiere faszinieren mich, insbesondere der Ameisenigel. Er ist eines der ältesten lebenden Säugetiere auf dem Planeten. Seine Vorfahren lebten bereits zur Zeit der Dinosaurier. Der Ameisenigel hat alle möglichen klimatischen Veränderungen überlebt. Eiszeiten, Dürren und starke Schwankungen im Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und er kann so alt wie Menschen werden, etwa 60 bis 70 Jahre.
To have lifespans the same as a human. For example, the echidna can live to be 60 or 70 years of age.
Die Ameisenigel haben die verheerenden Buschbrände auf Kangaroo Island bemerkenswert gut überstanden. Ihre Strategie? Bei Gefahr vergraben sie sich blitzschnell im Boden, sodass die Flammen über sie hinwegziehen. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anzupassen. Und die Rückenstacheln bieten hervorragenden Schutz vor Feinden. Und mehr noch, Mike McKelvey.
And the other fact is that it can tolerate the highest levels of carbon dioxide of any mammal. And many, many years ago published one of the first papers.
Der Ameisenigel kann von allen Säugetieren die höchsten Kohlendioxidwerte vertragen. Vor vielen Jahren hatten meine Frau Peggy und ich erste wissenschaftliche Arbeiten über den Ameisenigel veröffentlicht und erhielten daraufhin einen Anruf. Wir sollten eine Rede vor hochrangigen Vertretern eines britischen Versicherungsunternehmens halten. Sie hatten ein Bewusstsein für den Klimawandel. Das war in den frühen 1990er Jahren. Sie wollten tatsächlich etwas über den Ameisenigel erfahren, weil er große klimatische Veränderungen überstanden hat. Die Versicherungsleute wollten herausfinden, was man daraus lernen und für die eigene Arbeit anwenden könnte. Das war eine interessante Zeit.
And was there, what could we learn from it? And how could we maybe apply that to our work? So that was an interesting time.
Heute leben wir in einer Epoche, in der eine einzige Spezies die Macht hat, das Schicksal des gesamten Planeten zu bestimmen, sagt Biologe Mike McKelvey. Ob dies für den Ameisenigel auf Kangaroo Island gut oder schlecht ausgeht, das hängt davon ab, wie wir uns als Gesellschaft und als globale Gemeinschaft verhalten. Wenn wir als Menschen nicht achtsam sind und die Umwelt weiterhin zerstören, könnte nicht nur die Zukunft des Ameisenigels auf dem Spiel stehen.
Wir waren unterwegs in Kangaroo Island. Wenn Sie etwas verpasst haben, hören Sie rein in die ARD-Audiothek. Dort können Sie die Sendung als Podcast abonnieren. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
RBB 24 Inforadio Podcast.